Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Priesterliche Spiritualität, die Beichte, das vernachlässigte Ostergeschenk Jesu, das ist heute unser Thema. Zu Gast bei uns Priorpater Dr. Maximilian Heim aus Bochum-Stiepel. Was ging den Jüngern wohl bei der ersten Begegnung mit dem Auferstandenen durch den Sinn? Der eine Jünger hatte ihn verraten, der war schon nicht mehr bei ihnen, der andere verleugnet, die anderen sind bis auf Johannes alle geflohen. Vielleicht kamen ihnen so Gedanken wie, was wird der Herr wohl sagen? Er hat allen Grund von uns enttäuscht zu sein, uns zu tadeln, uns vielleicht wegzuschicken. Aber nichts von den Befürchtungen tritt ein. Jesus sagt, Friede sei mit euch, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Diejenigen, die selber Erbarmen und Vergebung nötig haben, werden als Ausspender des Sakraments der Versöhnung eingesetzt. Das erste Geschenk, das Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern macht, ist das Geschenk der Versöhnung, das Geschenk der Beichte. Ist es nicht auch heute so? Die Kirche sitzt auf der Anklagebank, sie wird angeprangert. Wir bekennen die eine heilige katholische Kirche, aber ihre Glieder, wir selber haben auch immer die Umkehr nötig, um unserer Berufung zu entsprechen. In unserer Reihe über priesterliche Spiritualität schauen wir heute auf die Beichte als das vernachlässigte Ostergeschenk Jesu. Eingeladen dazu haben wir Pater Dr. Maximilian Heim, der Prior des Zisterzienserklosters Bochum-Stiepel und der auch an der ordenseigenen päpstlichen Hochschule Benedikt XVI. Unterrichtet. Grüß Gott, Pater Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Auf der einen Seite schwindet das Sakrament der Beichte, darauf spielt so ein bisschen der Titel an, den Sie sich auch gewünscht haben, das vernachlässigte Ostergeschenk. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht feststellen, dass gerade bei Jugendlichen, zumindest bei Weltjugendtagen, Abenden der Barmherzigkeit, Prayer Festivals, Night Fevers, auch wieder das Geschenk der Beichte angenommen wird. Schwindet diese Hemmschwelle, die viele Erwachsenen haben, bei Jugendlichen wieder?
Ich glaube tatsächlich, dass wir hier das Glück haben, dass die Beichte wiederentdeckt wird. Und gerade von der jungen Generation in einer unverkrampften Weise. Wir haben ja tatsächlich über Jahrzehnte eigentlich fast eine Abschaffung der Beichte erlebt. Und zwar sowohl bei den Priestern, die kaum mehr Beichte angeboten haben oder nur noch pro forma Beichte angeboten haben, wie aber auch bei den Gläubigen, die einfach durch kolportierte Erfahrungen, das heißt schlechte Erfahrungen, die sie selber oder andere gemacht haben, tatsächlich sich innerlich dagegen gesträubt haben und dadurch, ich möchte sagen, fast in eine Art Unschuldswahn teilweise hineingekommen sind, dass man gesagt hat, ich habe doch keine schweren Sünden, ich habe niemanden umgebracht, ich halte die Treue in meiner Ehe und so weiter. Und man hat dann dadurch eigentlich verloren, was es bedeutet, Vergebung und Verzeihung von Gott durch dieses Sakrament, das heißt durch ein heiliges Geschenk, zu erfahren. Deshalb, man kann sagen, die Vernachlässigung dieses Ostergeschenkes liegt wirklich auf beiden Seiten. Die liegt sowohl bei den Gläubigen wie auch bei den Priestern. Und vielleicht haben auch eben teilweise die Priester selber zu wenig gebeichtet und dadurch auch die Ausstrahlung, die ein solches Sakrament hat, nicht weiter rüberbringen können.
Andere Priester in der Geschichte haben ihr Leben für das Sakrament der Beichte hingegeben, für das Geheimnis, Beichtgeheimnis zum Beispiel, der heilige Johannes Nepomuk, dessen Gedenktag die Kirche am 16. Mai, also eigentlich heute, feiert. Was ist das für ein Mann gewesen?
Also er war Generalvikar und ist dann in Prag hingerichtet worden, weil er eben tatsächlich ein Amtsgeheimnis nicht gelüftet hat. Das heißt, der Kaiser wollte ihn zwingen, dass der König, König Wenzel wollte ihn zwingen, dass er ein Geheimnis weitergibt. Das hat er nicht getan. Es wurde dann später, 40 Jahre später, geschrieben, es wäre das Beichtgeheimnis gewesen, weil die Frau des Königs Wenzel bei Nepomuk beichten ging und dass er deshalb tatsächlich durch einen Wutanfall zu diesem schrecklichen Tod verurteilt worden ist. Er nicht allein, sondern auch noch mit zwei anderen Priestern. Johannes Nepomuk wurde dann eher später als Heiliger verehrt, sehr bald, und auch seine Heiligsprechung erfolgte. Und es war interessant, dass 1719, als sein Grab geöffnet wurde, die Zunge dieses Toten unverwest war. Man sagt, oder es wurde lange Zeit immer wieder dieser Heilige auch angerufen als der Märtyrer des Beichtgeheimnisses, um zu unterstreichen, wie wichtig der katholischen Kirche auch gerade das Geheimnis ist. Johannes Nepomuk ist vielen in Europa bekannt, natürlich vor allem auch in den Ländern, die früher einmal zu Österreich gehört haben, das heißt zur K&K-Monarchie. Aber auch bei uns hier in Deutschland sieht man ihn als Brückenheiligen. Er ist aber vor allem auch derjenige, der tatsächlich doch uns zeigen kann, dass die Treue zum eigenen Beruf und zur eigenen Berufung auch die Treue sein kann, dass man sogar das Leben dafür hingibt. Und ein Zeichen, dass das die Beichte sicher auch über Jahrhunderte als ein entscheidendes Sakrament gesehen wurde, wodurch Gottes Gnade in uns wirkt.
Dann sind wir gespannt auf Ihre Sendung heute, priesterliche Spiritualität, die Beichte, das vernachlässigte Ostergeschenk Jesu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte noch einmal beginnen mit dem Evangelium nach Johannes, mit diesem ersten Abend nach am ersten Tag der Woche, das heißt am Ostersonntag, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte, sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Und im Evangelium, im nächsten Vers, wird dann von Thomas berichtet. Thomas, genannt Didymus, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Hand aus, hier sind meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es ist, glaube ich, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, es ist, glaube ich, sehr interessant, dass gerade diese beiden Stellen im Evangelium gleich hintereinander stehen. Nämlich, die Beichte hängt eng zusammen mit den durchbohrten Händen und den durchbohrten Füßen, ja mit der durchbohrten Seitenwunde Jesu. Denn aus seiner Seite fließen ja die Quellen der Gnaden, auch die Quellen der Vergebung, die jedes Mal in der Beichte uns geschenkt werden. Nur der Glaube ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht gewachsen, sondern zum Teil auch sehr gering geworden, dass viele Menschen irgendwie die Kraft, die aus den Sakramenten kommt, nicht mehr so wahrgenommen haben als eine Kraft, die begründet ist im Wort Jesu Christi selber, der ja uns als Priester eingesetzt hat, tatsächlich ihn gegenwärtig zu setzen, auch in den Sakramenten seiner Liebe. Und ein Sakrament der Liebe ist neben der Eucharistie auch die Beichte, die uns vor allem seine verzeihende Liebe wieder nahe bringt. Notwendig haben wir alle die Beichte und auch die Buße und Reinigung, vor allem auch die Priester. Denn wir, wie es auch im Hochgebet heißt, bleiben immer auch die sündigen Diener. Wir, deine sündigen Diener und dein heiliges Volk, heißt es im ersten Hochgebet. Dass es in den vergangenen Wochen und Monaten gerade auch um die Sünde der Diener der Kirche in der Öffentlichkeit gegangen ist. Das haben wir mit erschreckender Weise auch wahrgenommen. Und es ist auch gut, wenn wir das nicht verdrängen, sondern tatsächlich wahrnehmen. Am 11. Mai hat unser Heiliger Vater auf seinem Weg nach Fatima, Papst Benedikt XVI., hat er unterwegs angesichts der jüngsten Missbrauchsfälle zu Buße und Reinigung von Neuem aufgerufen. Er sagte damals: Heute sehen wir in wirklich erschreckender Weise, dass die größte Verfolgung der Kirche von Feinden nicht außerhalb kommt, sondern aus der Sünde innerhalb der Kirche entsteht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Denn in Fatima hat ja die Mutter Gottes den Kindern vorausgesagt, der Papst wird viel zu leiden haben, die Kirche Gottes wird verfolgt werden, selbst die Guten werden gemartert werden. Gott sei Dank heißt es auch am Ende, was auch der Papst bei seinem Besuch wieder neu unterstrichen hat, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren und es wird Friede sein. Aber wir müssen tatsächlich heute feststellen, dass die Feinde der Kirche nicht nur einfach von außerhalb kommen, wie man es teilweise auch gerne in erzkonservativen Kreisen abschieben möchte, sondern dass tatsächlich auch Sünde innerhalb der Kirche entsteht durch die sündigen Diener, die tatsächlich auch den Ruf nach Buße und Reinigung überhört haben. Das heißt, wir müssen wieder neu uns alle besinnen auf diesen Ruf der Umkehr, der ja ein Ruf des Evangeliums selber ist. Der Papst hat dann auch hingewiesen auf die Notwendigkeit des Leidens der Kirche. Und zwar, das sei für die ganze Kirche zu verstehen. Wir alle leiden derzeit sicher auch unter diesen schrecklichen Dingen, die bekannt werden. Und von daher ist es sicher auch notwendig, Bekehrung, Buße und Gebet, ja Aufopferung auch der Dinge, die einem schwerfallen, der Leiden, wie wir sagen, ernst zu nehmen und sie der Kirche als Ganze zukommen zu lassen. Die Bekehrung der Menschen ist und bleibt ja eine Gnade, die immer von Gott kommt. Aber wir sind beauftragt, diese Gnade zu erbitten. Der heilige Pfarrer von Ars, den der heilige Vater dann auch in Fatima noch einmal vor den Priestern, Ordensleuten, Seminaristen und Diakonen erwähnt hat, der heilige Pfarrer von Ars ist uns dafür ein ganz großes Beispiel. Er hat zu Gott gebetet: Gewähre mir die Bekehrung meiner Pfarrgemeinde und ich bin bereit, für den Rest meines Lebens alles oder all das zu erleiden, was du willst. Und er ließ nichts ungetan, um die Menschen von ihrer Lauheit loszureißen und zur Liebe zu führen. Unter allen Gliedern des Leibes Christi, so sagt es der Heilige Vater, herrscht eine tiefe Solidarität. Es ist nicht möglich, Christus zu lieben, ohne seine Brüder und Schwestern zu lieben. Für ihr Heil wollte der heilige Johannes Maria Vianney, der heilige Pfarrer von Ars, Priester sein. Die Seelen für den guten Gott gewinnen. Das war seine Erklärung, als er schon mit 18 Jahren von seiner Berufung sprach. Die Seelen für den guten Gott gewinnen. Und der heilige Vater sagt, es ist das Gleiche, was auch Paulus wollte, nämlich möglichst viele für Gott gewinnen. Damals hat der Generalvikar zu Johannes Maria Vianney gesagt, als er für Ars bestimmt wurde: In dieser Pfarrgemeinde gibt es nicht viel Liebe zu Gott. Sie werden die Liebe hineinbringen. In seiner priesterlichen Leidenschaft war der heilige Pfarrer wie Jesus in der Begegnung mit jedem Sünder barmherzig. Er betonte lieber das Anziehende der Tugend und das Erbarmen Gottes, vor dessen Angesicht unsere Sünden Sandkörner sind. Er hatte Angst, dass die Priester unsensibel werden und sich mit der Gleichgültigkeit der Gläubigen abfinden. So der heilige Vater in Fatima. Und er sagt: Wehe euch Hirten, ermahnte er, wenn ihr stumm bleibt. Diese Worte verwendet der heilige Vater, indem er den heiligen Johannes Maria Vianney zitiert: Wehe euch Hirten, wenn ihr stumm bleibt, während ihr seht, wie Gott beleidigt wird und die Seelen ins Verderben gehen. Es ist also tatsächlich wichtig, dass wir als Priester wieder neu den Mut haben, uns auch gegenseitig zu stärken, uns füreinander und füreinander zu beten, auch zu leiden und uns auch brüderlich zu unterstützen. Der Heilige Vater sagte in Fatima zu diesen Priestern und den Diakonen wie auch zu den Ordensleuten: Seid besonders achtsam, wenn die priesterlichen Ideale manchmal an Kraft verlieren und wenn jemand Beschäftigungen nachgeht, die nicht ganz mit dem übereinstimmen, was einen Diener Jesu Christi eigentlich ausmacht. Dann ist es Zeit, zusammen mit der mitbrüderlichen Herzlichkeit auch die klare Haltung desjenigen einzunehmen, der seinem Bruder helfen will, nicht zu fallen. Also nicht die Kultur des Wegschauens ist hier eingefordert, sondern tatsächlich auch dem Bruder jetzt nicht pharisäisch aufzurufen, er soll anders werden, sondern einfach in Liebe zu begleiten, ihm deutlich zu machen, dass tatsächlich wir als Priester ein Ideal haben, wodurch wir auch selber die Barmherzigkeit Gottes leben müssen und selber ausstrahlen müssen. Und der Heilige Vater sagte, die selige Jungfrau Maria, sie begleitet uns. Auch das ist für uns ein großer Trost. Wir sind nie allein gelassen, sondern die Gottesmutter Maria ist diejenige, die uns begleitet. Mit ihr und wie sie sind wir frei, um heilig zu werden. Frei, um arm und keusch und gehorsam zu sein. Frei für alle, so sagt es der Heilige Vater, weil wir von allem losgelöst sind. Frei von uns selbst, damit in jedem Christus wächst. Denn er ist wirklich dem Vater geweiht und der wahre Hirte, dem die Priester ihre Stimme und ihre Gesten leihen und ihn so vergegenwärtigen. Frei, um den Menschen unserer Zeit, den gekreuzigten und auferstandenen Christus zu bringen, der bis ans Ende der Zeit bei uns bleibt und sich uns in der heiligsten Eucharistie schenkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht im Letzten, wenn wir von Bekehrung sprechen, von Beichte sprechen, von dem vergessenen Ostergeschenk sprechen, es geht darum, wieder neu die Barmherzigkeit Gottes zu entdecken. Es ist ja erschütternd, wie heute, wenn es um moralische Empörung in den Medien geht, oft diese moralische Empörung eher vorgespielt ist. Denn zugleich wirken ja oft die Medien, da tragen sie dazu bei, die Gesellschaft immer mehr zu sexualisieren. Das ist ein Zwiespalt, in dem wir heute leben. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass die moralische Autorität der Kirche wieder von Neuem erstrahle. Es hat keinen Wert, wenn man mit den Missbrauchsfällen heute so umgeht, dass man nur den Erwartungen der säkularen Welt entspricht, sondern es ist notwendig, dieses Problem von innen her anzugehen und tatsächlich wieder neu sich ganz Gott zuzuwenden und von daher die Kraft zu empfangen, die allein die Gnade Gottes gibt, damit wir von innen her erneuert werden, dass die Verfehlungen gegen den Zölibat tatsächlich auch gesehen werden als Verfehlungen, die eine schwere Sünde sind gegen die Liebe, die wir versprochen haben, die die Priester versprochen haben, in ihrer heiligen Weihe. Das hat nichts damit zu tun, dass der Priester dadurch ein Priester wäre, der gegen die Heiligkeit der Sexualität angehen würde. Im Gegenteil. Aber wir müssen wieder neu auch betonen können, dass der Raum für die Sexualität etwas Heiliges ist und der ist der Ehe vorbehalten. Das ist heute sicher eine Sprache, die für viele eine Sprache ist, die man als rückständig betrachtet. Aber man muss ganz offen sagen, dass man nicht anders wieder neu zu der Quelle hinkommt, wenn man auch gegen den Strom schwimmt, nicht mit dem Strom schwimmt, sondern erkennt, wir brauchen wieder eine Neuorientierung, die sich ganz klar an die Gebote Gottes hält. Und zu den Geboten Gottes gehört eben auch die Heiligkeit der Ehe, die Heiligkeit, die uns allein geschenkt werden kann, wenn wir auch als Priester so leben, dass wir diese Heiligkeit immer mehr ausstrahlen durch ein Leben, das aus Vergebung, Buße und Sühne lebt, wie es die Mutter Gottes in Fatima nicht nur von den Priestern, sondern von allen Menschen gefordert hat.
Heute geht es bei Radio Horeb und Radio Maria um priesterliche Spiritualität, die Beichte, das vernachlässigte Ostergeschenk Jesu mit Pater Dr. Maximilian Heim.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind im ersten Teil vor allem eingegangen auf diese Stelle im Johannesevangelium, wo der Herr selber den Jüngern am Osterabend erscheint, ihnen seine Wunden zeigt, auch sein geöffnetes Herz zeigt und ihnen das Zeichen, das heißt das Sakrament der Buße, das Sakrament der Vergebung überträgt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Die Haltung, die uns der Herr selber gibt im Evangelium, haben wir vor allem im Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen können. Dieses Evangelium im Evangelium, wie gerne das Gleichnis vom barmherzigen Vater oder vom verlorenen Sohn genannt wird, ist für uns tatsächlich eine solche Botschaft, dass sie unser ganzes Leben verwandeln kann. Dieses Evangelium sagt uns, wer Gott ist und wer wir sind. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind Menschen. Und wir sind als Menschen zur Freiheit berufen, denn ohne Freiheit kann es letztlich keine wahre Liebe geben. Freiheit darf aber nicht Willkür sein und mit Willkür verwechselt werden. Nicht der Mensch handelt frei, welcher tut und lässt, was er will, und sei es auch der größte Unsinn, nur wer Gott liebt und seinen Willen erfüllt, das heißt seine Gebote erfüllt, der ist wirklich frei und unabhängig von allen verachtenden und zerstörerischen Mächten. Die Liebe ist doch der tiefste Akt des Menschen, die Liebe, die aus Gott fließt. Und dieser tiefste Akt wird vor allem deutlich, wenn wir ihn anbeten, ihn verherrlichen. Anbetung, Liebe, Glaube, Hoffnung können nur in Freiheit vollzogen werden. Wer sündigt, flieht vor der Liebe oder verweigert sich ihr. Er sondert sich ab. In unserer modernen Spaßgesellschaft hat man ja oft, wenn man von Sünde gesprochen hat, nur noch von Verkehrssünder oder Umweltsünder gesprochen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, hat sich ein heimlicher Unschuldswahn ausgebreitet, der Sünde und Schuld verdrängt oder auf andere abwälzt. Aber das erweist sich letztlich als Selbstbetrug. Es entspricht einem Urbedürfnis des Menschen, nicht nur des Christen, Schuld zu bekennen und Vergebung zu erbitten. All das können wir am Verhalten des jüngeren Sohnes im Gleichnis ablesen. Dieser jüngere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater geht mit seinem Erbe fort von daheim. Nicht, weil er gegen den Vater etwas einzuwenden hätte, sondern weil er völlig unabhängig sein will. Der junge Mann meint, selber am besten wissen zu können, wo er das große Glück finden könnte. Fast unmerklich schlittert er durch seinen Leichtsinn und seinen Lebensgier ins Unheil hinein. Die Lage scheint aussichtslos. Der Gedanke an daheim aber wird immer lebendiger in ihm. Die Erinnerung an den guten Vater lässt ihn nicht mehr los. Und seine Frage heißt, wie findet er Heim? Und die Antwort heißt, durch die barmherzige und rettende Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Warum tut Gott das? Fragen wir uns einmal. Warum ist Gott so barmherzig? Seine Liebe empfindet das Elend des Menschen. Denn dafür hat Gott sein Herz geöffnet und öffnen lassen. Trennung von Gott bedeutet Ausweglosigkeit und Verderben für den Menschen. Das kann Gottes Liebe und will Gottes Liebe nicht zulassen. Deshalb wendet er sich barmherzig immer wieder neu den Menschen zu. In letzter Konsequenz zeigt er dies in seinem Sohn, der für uns den Weg von Kreuz und Auferstehung geht. Der heilige Augustinus hat diese Erfahrung in seinen Bekenntnissen eindrucksvoll niedergeschrieben. Als Gottsuchender erfährt er, dass er im Grunde ein von Gott Gesuchter war. Für uns ist dies ein Wink, dass wir an der Barmherzigkeit Gottes nie verzweifeln dürfen. Den heimkehrenden Sohn erwartet dann kein Spießrutenlauf, wie es menschliche Selbstgerechtigkeit oft gerne tun möchte. Wenn Menschen einander barmherzig sind, dann zeigen sie oft, wie erbärmlich der andere ist. Nein, bei Gott, wenn wir wirklich und aufrichtig umkehren, dann erwartet uns kein Spießrutenlauf, sondern die zuvorkommende Liebe, ja die wartende Liebe des Vaters. Diese Liebe kann alles neu machen. Aus dem Verlorenen, Verwahrlosten wird ein Wiedergefundener, der voll in die Würde des Sohnes eingesetzt wird. Dieses Gleichnis zeigt uns also, was Umkehr ist. Ein sich umwenden mit Herz und Verstand, ein Heimkehren zum Vaterhaus, ein Zugehen auf die erbarmungsvoll ausgestreckten Arme Gottes. Kehren wir also um. Wie? Wie es die Kirche uns empfiehlt. Durch Gebet, durch Fasten, durch Werke der Barmherzigkeit und nicht zuletzt auch durch unsere Beichte. Die besondere Gnade des Bußsakramentes geht über die Sündenvergebung hinaus und schenkt uns auch Wachstum in Glauben, Standhaftigkeit in der Hoffnung und Fortschritt in der Liebe. Dieses Geschenk des gekreuzigten Auferstandenen dürfen wir mit Freude und Dank immer wieder empfangen, auch wenn wir nicht schwer gesündigt haben. Weil es eben, ich wiederhole es noch einmal, uns Wachstum im Glauben schenkt, Standhaftigkeit in der Hoffnung und Fortschritt in der Liebe. Und das ist notwendig. Ich will also aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Diese Worte als Mitte des Evangeliums sind Worte der Zuversicht und Hoffnung. Die Botschaft vom barmherzigen Vater ist tatsächlich das Evangelium im Evangelium. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn spricht von diesem jungen Mann, der stolz und selbstbewusst sein Vaterhaus verließ und in die Ferne zog, weil er dort mehr Freiheit und Glück erhoffte. Als aber sein ganzes Vermögen dahin war und er in eine ganz neue, menschenunwürdige Abhängigkeit geriet, schwand seine Hoffnung, bis er schließlich seine eigene Schuld eingestand, sich seines Vaters wieder erinnerte und sich aufmachte, um ins Vaterhaus zurückzukehren. Wir wollen im nächsten Teil nach ein paar Takten Musik einmal dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn auf uns selbst übertragen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir wollen also das Gleichnis vom verlorenen Sohn einmal auf uns selbst übertragen. Worum geht es im Sakrament der Versöhnung in der Beichte? A. Es geht zuerst darum, dass ich meine Sünde und Schuld erkenne. Konkret, dass ich mich im Licht der Heiligkeit Gottes als Sünder erkenne. Bei der Kommunion hat der Priester früher gebetet, für sich, Herr, schau nicht auf meine Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Ich glaube, das ist ganz notwendig, dass auch der Priester selbst gerade im Lichte der Heiligkeit Gottes immer wieder auch vor der Kommunion dies erkennt und dann das Herr, ich bin nicht würdig, ganz bewusst spricht. Diese Wahrheit über mich selbst tut weh, denn sie setzt voraus und hat zur Folge, dass ich darauf verzichte, mein Fehlverhalten, mein Versagen, meine Fehlleistungen unter Berufung auf erblich bedingte Veranlagung, Umwelt, Erziehung und so weiter immer wieder neu zu entschuldigen und dadurch den Weg der Umkehr selber nicht wage. Diese Erkenntnis lässt mich auch mit dem verzweifelten Glauben an die eigene Vollkommenheit oder dem Verliebtsein in die eigene Verlorenheit brechen. Nüchtern darf ich feststellen, als Sünder bin ich unterwegs zum Vaterhaus zu Gott, der mein Heil ist. Diese Erkenntnis zeigt mir im Licht des Heiligen Geistes die wahre Ursache meines mich Entfernens vom Vaterhaus. Es ist die Sünde durch ein Leben mit einem Mangel an Gottesfurcht, an Ehrfurcht, an Vertrauen und Liebe, das immer wieder von der Selbstsucht entstellt zu werden droht. Durch Buße und Umkehr finde ich den Weg zurück aus der Fremde in die Nähe des Vaterhauses. Nun werden die Worte des Evangeliums konkret, ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Dieser Entschluss befähigt mich erst zur wahren Freiheit, die die Grundlage jeder echten Liebe ist. B. Es geht in der Beichte nach dem Erkennen zweitens um das Bekennen von konkreten Sünden. Also nicht nur erkennen, auch bekennen von konkreten Sünden in Gedanken, Worten und Werken, die mich als Sünder qualifizieren. Die Heilige Schrift weist uns freilich darauf hin, was wir so leicht vergessen, dass wir nicht nur sündigen, wenn wir Böses tun, sondern auch, wenn wir zum Beispiel aus Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit das Gute unterlassen. Es gehört zum Wesen der Beichte, dass ich meine Sünden vor dem Beichtvater bekenne, der mich in persona Christi davon losspricht. Oft hört man den Einwand, das mache ich mit mir selbst oder mit Gott aus. Warum muss ich das einem anderen erzählen? Welche Antworten können wir auf diese ernstzunehmenden Fragen geben? Zunächst sagen wir, dass das Bußsakrament wie alle anderen Sakramente ein Heilszeichen ist für die wirksame Gegenwart Christi in unserem Leben. Dieses Zeichen ist ein Geschenk seiner erbarmenden Liebe, die uns am intensivsten aufgeht in seinem Opfer am Kreuz. Mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ist ja interessant, dass der Auferstandene, also den Jüngern erscheint, auf seine Wunden zeigt, auf sein geöffnetes Herz, dort wo Blut und Wasser entströmen und zugleich die Sakramente der Kirche entspringen. So erscheint am Abend des Auferstehungstages Jesus seinen Aposteln und sagt, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem ist sie, sind sie nachgelassen. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Es ist also ein Wirken Gottes, das uns hier geschenkt wird. Gott selber ist derjenige, der uns als Werkzeuge gebraucht, damit wir seine Gnade, ja sein göttliches Leben, den Heiligen Geist selber empfangen. C. Der Priester versieht also einen Dienst, den Christus seiner Kirche anvertraut hat. Wenn ich sündige, dann mache ich mich nicht nur vor Gott schuldig, sondern auch vor der Gemeinschaft aller Menschen und auch vor der Kirche. In den urkirchlichen Gemeinden war diese Auffassung, dass Sünde nicht Privatsache ist, noch sehr lebendig. Somit mussten sich das Sündenbekenntnis und auch die Praxis der Vergebung durch die öffentliche Buße in der Gemeinde ereignen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade in den vergangenen Monaten haben wir ja durch die Missbrauchsfälle erlebt, dass Sünde nicht Privatsache ist. Gerade wenn es Amtsträger der Kirche sind, die sündigen, dann wird das tatsächlich eine Wunde, die die ganze Kirche betrifft. Aber nicht nur die Amtskirche sind die, wodurch Wunden der Kirche letztlich zugefügt werden, ja, dem Christus selber zugefügt werden. Deshalb ist es notwendig zu erkennen, Sünde kann ich nicht einfach privat mit meinem Gott ausmachen, sondern es bedarf tatsächlich auch der Vermittlung der Kirche. Die Kirche, die uns auch dadurch in dieser Autorität Vergebung zusprechen kann, aber zugleich ist die Kirche diejenige, die darauf besteht, dass auch denjenigen Recht zukommt, den Unrecht geschehen ist. Die heutige Form der Beichte hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Maßgeblichen Einfluss hatten dabei die iroschottischen Mönche, die im 6. und 7. Jahrhundert sehr zur Missionierung West- und Mitteleuropas beigetragen haben. Der Priester ist deshalb heute nicht nur Stellvertreter Christi, sondern auch Stellvertreter der Kirche, die durch meine Sünden an Strahlkraft verliert, aber auch durch die Vergebung wieder ein Stück christusförmiger wird. D. Im Zentrum der frohen Botschaft steht die Wahrheit von der Umkehr. Umkehr ist möglich und Umkehr ist nötig. Wer sich durch das Bekenntnis seiner Schuld Gott ausliefert, darf sich im Vertrauen auf Gottes vergebende Liebe, die uns im gekreuzigten und auferstandenen Christus offenbar geworden ist, angenommen wissen. Deine Sünden sind dir vergeben. Gott hasst zwar die Sünde, aber er liebt in leidenschaftlicher Weise den Sünder. Der Vater wartet sehnsüchtig auf den verlorenen Sohn, er wartet auf die Rückkehr seines Sohnes, als wenn es bereits sicher wäre, dass er zurückkehren würde. Der Vater geht auf die Straßen, auf denen der Sohn heimkehren könnte. Er will ihm begegnen. In diesem Erbarmen bekundet sich jene Liebe, mit der Gott den Menschen in seinem ewigen Sohn von Anfang an geliebt hat. Es ist die Liebe, die von Ewigkeit her im Herzen des Vaters verborgen und durch Jesus Christus in unserer Zeit offenbar geworden ist. Kreuz und Auferstehung bilden den Höhepunkt dieser Offenbarung. Sich bekehren heißt, dieser Liebe begegnen und sie im eigenen Herzen aufnehmen. In der Beichte brechen wir durch zur Gemeinschaft mit dem Kreuz, um zum Leben zu erstehen. Das Kreuz ist für uns aber kein Schandzeichen, sondern Zeichen des Heiles, in dem uns wirkmächtig Vergebung zugesprochen wird. Diese Vergebung, Absolution, ist reales Geschehen, das uns die Wahrheit bezeugt. Gott ist ein Vater, der verzeiht. Der Dienst der Vergebung schenkt uns Frieden mit Gott, ermutigt zu neuem Anfang. Wer von Gott Vergebung empfangen hat, weiß sich verpflichtet, diese empfangene Vergebung in der Bereitschaft zum Verzeihen gegenüber anderen Menschen wirksam werden zu lassen. Wer Vergebung empfängt, weiß überdies, dass auch die Kirche sich als Gemeinschaft versteht, die durch den Dienst der Versöhnung aufgebaut wird. Sie schenkt den Menschen Heilung, indem sie ihn zum Quell des Heiles, zu Christus führt. Vielleicht haben wir auch deshalb heute eine so große Krise in Europa und nicht nur in Europa, weil tatsächlich dieses Geschenk des Heiles und der Heilung so wenig wahrgenommen wird. Erneuern wir also in uns die Wertschätzung für dieses Sakrament der Beichte. Es ist eng mit dem Sakrament der Eucharistie verbunden, dem Sakrament seiner Liebe. Kehren wir heim zum Vaterhaus. Der Vater wartet auf uns. Wer die Beichte in diesem Licht der Annahme der Liebe Gottes und als Akt unserer antworteten Liebe begreift und praktiziert, und der zugleich sich dadurch auch weiß in Verantwortung vor seinen Mitmenschen, der hat wirklich ein neues Leben begonnen. Diese Erfahrung, die nicht nur dem verlorenen Sohn widerfahren soll, wünschen ich uns allen. Der Vater wartet auf jeden Einzelnen von uns. Er geht jedem Einzelnen entgegen. Der Vater möchte jeden als Sohn oder Tochter aufnehmen. Deshalb sollen wir und dürfen wir zu ihm zurückkehren, umkehren in der Haltung von Buße, Umkehr und Versöhnung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Priesterliche Spiritualität, die Beichte, das vernachlässigte Ostergeschenk Jesu. Das ist heute unser Thema bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendung Spiritualität. Zu Gast bei uns Pater Dr. Maximilian Heim, der Prior der Zisterzienser in Bochum-Stiepel. Die erste Hörerin ruft aus dem Raum München an. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin schon bald 80 und bin geboren in ehemaligen Jugoslawien, und als ich Kind war, waren Beichte und Kommunion eng aneinander gekoppelt. Ich hätte mich überhaupt nicht getraut, zur Beichte zu gehen, zur Kommunion zu gehen, ohne zu beichten. Jetzt ist das Gott sei Dank locker geworden mit dieser Folge, dass ich kenne Leute, die jahrelang nicht bei der Beichte waren und trotzdem zur Kommunion gehen. In der orthodoxen Kirche ist es anders. Meine junge Verwandte aus Mazedonien war jetzt da und hat gesagt, bei bei der Osterkommunion bei Ihnen in der orthodoxen Kirche hat der Priester gesagt, wer nicht gefastet und gebeichtet hat, soll bitte nicht vortreten. Und die Frage, ob unsere Hirten auch nicht diesbezüglich klare Worte sagen sollten. Vielen Dank, ich lege auf.
Ja, alles Gute, Dankeschön. Ja, Pater Maximilian, wie sehen Sie das?
Also ich glaube ganz sicher, dass es auch durch diese, wie soll ich sagen, durch diesen Einbruch, den wir ja jetzt erlebt haben, auch des Schmerzes über die Sünde, die in der Kirche geschehen ist, oder wie das der Papst sagt, dass eben die Verfolgung jetzt nicht nur von außerhalb der Kirche kommt, sondern tatsächlich durch die Sünde verursacht wird, dass diese doch so ist, dass man heute wieder den Mut hat, auch als Priester deutlicher darauf hinzuweisen, dass man nicht einfach zur Kommunion gehen kann, wenn man unversöhnt ist. Das heißt, wenn man mit Gott nicht versöhnt ist und auch mit seinem Nächsten nicht versöhnt ist. Man hat sicher in den vergangenen Jahrzehnten oft, vielleicht auch durch eine gewisse Übertreibung der vor 50 oder 60 Jahren, es vernachlässigt, auf den Zusammenhang von Kommunion und Beichte hinzuweisen. Es ist ja gerade bei Gottesdiensten, die Familienfeiern sind, wie Beerdigungen oder Hochzeiten, für uns Priester manchmal fürchterlich zu erleben, wie Menschen, die wirklich ahnungslos dann zum Tisch des Herrn hingehen. Und da haben wir schon, oder da müssen wir eigentlich auch uns wieder überlegen, wie kann man im Grunde den Zusammenhang von Beichte und Kommunion so herausheben wie in der Ostkirche, dass, wo ja gesagt wird, das Heilige nur den Heiligen, dass wir alle Sünder sind und dass wir jetzt nicht einfach sagen können, da darf nur der Heilige hingehen, das ist wahr, aber wir dürfen nicht einfach gedankenlos das als Zeichen der Gemeinschaft abtun, denn da würden wir uns wirklich kaputt machen.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung aus dem Bergischen Land, aus Wipperfürth, Gerda Köser. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe mich auch mal gefragt, ich gehe jetzt auf die 70 zu und wir gingen dann auch nur als Kinder beichten, kommunizieren, also mit Einschränkung. Aber alle 14 Tage gingen wir wie selbstverständlich beichten. Und im Laufe der Jahre, ich habe diese Praxis auch so im 4-Wochen-Rhythmus noch viele Jahre beibehalten. Und irgendwann ist das dann doch ein bisschen eingeschlafen. Aber durch meine Liebe zur Mutter Gottes, ich bin zur Müttergenesung gewesen, bin dadurch mit Schönstedt in Kontakt gekommen, habe ich, glaube ich, das wieder so intensiver gelernt und bin da auch sehr glücklich drüber. Also ich habe mal gelesen, der Beichtstuhl ist ein Festsaal und das hat mir auch immer ein bisschen geholfen. Unser Kardinal sagt auch, also so gerne gehe ich auch nicht beichten, hat er mal zu uns gesagt. Aber das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich wüsste eigentlich mal gerne, wie dieser fürchterliche Einbruch gekommen ist, dass die Beichtpraxis so richtig lala, immer weniger geworden ist. Und ich muss sagen, ich war nicht unbetroffen davon, ne, im Laufe meines Lebens. Aber in den letzten Jahren, wie gesagt, durch Schönstatt, Medjugorje und die Mutter Gottes vor allen Dingen, die ich an sich auch immer sehr geliebt habe, denke ich, hat die mich wieder so näher an die regelmäßige Beichtpraxis gebracht. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, muss ich schon sagen. Aber ich wüsste gerne, warum dieser Einbruch so allgemein gekommen ist, ob man da so eine Erklärung für hat, dass die Leute so dieses Gefühl, beichten gehen zu sollen, nicht mehr haben.
Darauf zu antworten, das wäre sicher sehr komplex. Es hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist sicher der, dass die Zeit zum Beispiel vor dem Konzil eben so war, dass man doch eine Beichtpraxis hatte, die vielleicht auch teilweise angstbesetzt war, wie es ja oft dann viele Erstkommunion-Eltern noch nach Jahren immer wieder bekundet haben und diese Angst an ihren Kindern zum Beispiel weitergeben wollten. Aber ich bin also Jahrgang 1961, ich muss ehrlich sagen, ich habe nie Angst vor dem Beichten irgendwie gehabt, in dem Sinn oder irgendwelche Komplexe dadurch bekommen. Aber tatsächlich diese Komplexe, die vorhanden waren, ist sicher eine Sache, die mit beigetragen hat, dass man nicht mehr zum Beichten gegangen ist. Das andere, was auch sicher der Beichte nicht so geholfen hat, dass man bei der Beichte sich oft nur auf das sechste Gebot konzentriert hat. Und das ist sicher auch nicht das einzig Wahre, sondern man muss einfach sagen, alle Gebote Gottes sind notwendig, dass man sie im Beichtspiegel durchgeht und wirklich auch sich als Sünder erkennt und dadurch eben die Befreiung empfindet. Und das Dritte, was man auch noch sagen kann, ist tatsächlich ein Unschuldswahn, der sich eben ausgebreitet hat, wo man einfach sagen wollte, ja, ich kann ja gar nichts dafür, denn ich bin durch meine Familie, durch die Vererbung, ich bin durch die Umwelt, durch die Dinge, die auf mir lasten und so weiter, so geworden. Also man hat sich in einen gewissen Unschuldswahn selber freigesprochen und gesagt, das mache ich mit mir selber aus und hat eigentlich nicht gemerkt, dass die Arbeit der Psychologen immer stärker wurde. Und sicher hängt es auch damit zusammen, dass die Priester teilweise halt dieses Sakrament vernachlässigt haben. Das heißt, selber in ihr eigenes Leben nicht so hinein integriert haben als geistlichen Gewinn und nicht nur Gewinn, sondern als geistliche Geschenk von Gott her. Und dadurch vielleicht auch dieses Beichtsakrament nicht so rüberbringen konnten in der Predigt, wie auch im Anbieten, wie es hätte sein müssen. Also es ist ja wirklich so, dass oft die Verflachung in der Kirche von den Priestern auch ausgegangen ist, weil sie selber ihr Leben nicht mehr so ernst genommen haben, wie es eigentlich die Kirche wollte.
Gut, danke schön. Alles Gute nach Wipperfürth. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die ich gerne noch mit hineinnehmen möchte. Frau Altscheffel aus Bogen,
ja.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kohl. Grüß Gott, Herr Pater Hein. Jetzt hätte bloß eine Frage. Ich denke halt, dass durch die Bußandachten weniger gebeichtet wird. Ist das alles gültig an Ostern und an Weihnachten?
Also Bußandachten sind eine gute Vorbereitung auf die Beichte. Und als Vorbereitung sind sie natürlich, wie soll ich sagen, was heißt gültig? Da sind sie eine gute Vorbereitung. Aber sie sind keine, oder sie dürfen nicht mit der sakramentalen Lossprechung verwechselt werden. Selbst wenn ein Priester im Ungehorsam diese sakramentale Lossprechung vollziehen würde, wäre sie eigentlich mehr oder weniger ungültig, könnte man sagen, weil eine Generalabsolution ist ja nur in Notfällen zu geben und wenn dann derjenige wieder die Möglichkeit hat, tatsächlich einzeln zu beichten, dann hat er zu beichten, also wenn er schwere Sünden hat. Aber natürlich, verstehen Sie, es ist wichtig, nicht nur mit schweren Sünden zum Beichten zu gehen, sondern wirklich so, wie man vor Gott ist. Und wenn, wo die Liebe wächst, da wächst auch das Bewusstsein, dass ich den Geliebten immer nicht ganz entgegenkomme, so wie ich es eigentlich wollte. Wer in seinem Gewissen wirklich innerlich erkennt die Stimme Gottes, der wird erkennen, dass diese Stimme Gottes ihm immer in eine noch tiefere Liebe und Barmherzigkeit hineinführen wollte. Und da ist das Bußsakrament ein ganz wichtiges Geschenk, das uns Gott gegeben hat.
Dankeschön. Danke auch für die Nachfrage. Alles Gute nach Bogen. Ja, das waren schöne Schlussworte. Wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Für alle, die gern diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD davon bestellen, montags bis freitags unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Diejenigen, die Internetzugang haben, können sich auch selber die Sendung herunterladen. Ja, danke Ihnen, Pater Maximilian, dass Sie bei uns waren, über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der schmerzhaften Mutter Maria, alle Engel und alle Heiligen, segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke. Alles Gute nach Bochum, Stippel.
Genau.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.